Offenbar hast du viel Gedankenarbeit zu leisten, sagte Tod und schwang sich auf sein Pferd. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest.
Einen Augenblick.
Ja?
Als ich fiel, ich hatte wirklich das Gefühl, wie eine Möwe zu fliegen.
Der unsterbliche Teil von dir ist geflogen. Du bist jetzt durch und durch sterblich.
Sterblich?
Ja. Glaub mir, über solche Dinge weiß ich Bescheid.
Oh, nun, ich würde dir gern noch einige Fragen stellen.
Kann ich mir denken. Leider sehe ich mich außerstande, sie zu beantworten.
Tod bohrte knöcherne Hacken in die Flanken des Pferds und verschwand. Der Pharao drehte sich um, als zwei Diener an der Palastmauer entlang liefen und sich vorsichtig der Leiche näherten.
»Fühlst du dich wohl, o strahlender Herr der Sonne?« fragte sich der eine.
»Ob ich mich wohl fühle?« entgegnete Tepikimon.
Ungewissheit nagte an einigen seiner wichtigsten Annahmen in Bezug auf die Struktur des Universums, und so etwas ist nicht dazu geeignet, gute Laune zu schaffen.
»Zufälligerweise bin ich derzeit tot. Bemerkenswert, nicht wahr?«
fügte er bitter hinzu.
»Kannst du uns hören, o heiliger Bringer des Morgens?« fragte der andere Diener.
»Ich bin gerade 30 Meter tief gefallen und auf den Kopf geprallt«, rief der Pharao. »Vielleicht sind dabei auch meine Ohren in Mitleidenschaft gezogen worden.«
»Ich glaube, er kann uns nicht hören, Jamet«, sagte der erste Bedienstete.
»Hey, Lakaien!« donnerte Tepikimon.
Es gab da eine außerordentlich bedeutsame Botschaft, die er übermitteln wollte. Und die Diener waren so unerhört frech, einfach nicht auf ihn zu achten.
»Setzt euch mit meinem Sohn in Verbindung und sagt ihm, er soll die Sache mit den Pyramiden vergessen. Zumindest so lange, bis ich gründlich darüber nachgedacht habe. Ich bin auf einige Dinge aufmerksam geworden, die sich zu widersprechen scheinen. Ich meine die Vorbereitungen auf das Leben nach dem Tod und...«
»Soll ich schreien?« fragte Jamet.
»Bestimmt kannst du nicht laut genug schreien. Ich befürchte, der Pharao ist tot.«
Jamet blickte auf die langsam steif werdende Leiche.
»Verdammter Mist«, sagte er, »dieser Tag fängt ja gut an. Zumindest der Morgen ist im Eimer.«
Die Sonne wusste natürlich nichts davon, dass ihr Leuchten einem Abschiedsgruß gleichkam. Völlig gleichgültig und apathisch setzte sie ihren Weg über den Himmel fort. Eine Möwe sauste aus der goldenen Scheibe hervor und flog wesentlich schneller, als es sich für einen Vogel gehörte. Sie raste in Richtung Ankh-Morpork, näherte sich der Messingbrücke und acht reglosen Gestalten, hielt genau auf ein erstaunt blickendes Gesicht zu. Möwen waren keine Seltenheit in Ankh-Morpork. Aber als dieses besondere Exemplar über die Gruppe hinwegsegelte, stieß es einen langen, kehligen Schrei aus, der drei Diebe dazu veranlasste, ihre Messer fallen zu lassen. Kein Geschöpf mit Federn wäre imstande gewesen, einen solchen Laut von sich zu geben. Er zeichnete sich durch akustische Krallen und Klauen aus. Der Vogel, bleiben wir bei dieser Bezeichnung, drehte ab, landete auf einem hölzernen Nilpferd und beobachtete die Gestalten aus glühenden roten Pupillen. Der Chefdieb wandte den faszinierten Blick von der Möwe ab, als Arthur im Plauderton sagte,
»Dies ist ein Wurfmesser vom Typ 3. Für den Umgang mit Wurfmessern habe ich eine 2+ bekommen. Auf welches Auge möchtest du verzichten?«
Der Anführer musterte ihn. Was die beiden anderen jungen Assassinen betraf, einer von ihnen starrte noch immer auf den Vogel, der andere beugte sich übers Geländer und konzentrierte sich darauf, seinen Magen zu entleeren.
»Du bist ganz allein«, sagte er, »und wir sind 5.«
»Gleich sind nur noch 4 übrig«, erwiderte Arthur.
Tepik bewegte sich wie in Trance und streckte dem Vogel die Hand entgegen. Eine normale Möwe hätte sicher die Gelegenheit genutzt, den Daumen abzubeißen, aber dieses Geschöpf hüpfte auf den Arm und nickte zufrieden. Die Diebe nahmen das zum Anlass, unruhig zu werden. Arthurs Lächeln stimmte sie keineswegs zuversichtlicher.
»Ein hübscher Vogel«,
sagte der Anführer in dem fröhlichen Tonfall eines Mannes, der seine Besorgnis nicht länger leugnen kann. Teppig streichelte die Möwe geistesabwesend.
»Ich schlage vor, ihr geht jetzt«, sagte Arthur.
Der Vogel gurrte leise, es klang irgendwie drohend, und breitete die Flügel aus, um das Gleichgewicht zu wahren. Eigentlich hätte er unbeholfen wirken sollen, aber stattdessen brachte sein Gebaren verborgene Kraft zum Ausdruck, als sei er die Reinkarnation eines Adlers. Die Möwe öffnete den Schnabel, offenbarte eine kleine purpurne Zunge und gab zu erkennen, dass nicht nur Picknickbrötchen auf ihrem Speisezettel standen.
»Sicher ein magisches Wesen, wie?« fragte ein Dieb.
Einer seiner Kollegen hielt ihm hastig die Hand auf den Mund.
»Es ist schon ziemlich spät«, sagte der Anführer. »Früh, meine ich. Entschuldigt bitte das Missverständnis.«
Teppig bedachte ihn mit einem warmen, verträumten Lächeln. Dann hörten sie alle ein beharrliches Zischen. Sechs Köpfe drehten sich. Sieben Augenpaare, Shelters befand sich bereits in der richtigen Position, sahen nach unten. Zwischen den Brückenpfeilern schwoll das Rinnsal des Ankh an, wuchs in die Breite und strömte über ausgedörrten, festgebackenen Schlamm.